dass das hingehört. Und dass hier gesagt wird, das gehört ja auch zu dem, wir haben jetzt gesprochen von dem Selbsthass der Menschen auf sich selbst, jedenfalls gerade im Westen, tatsächlich gehört es auch zu der christlichen Botschaft zu sagen, dass wir heute, wir Menschen, nicht so sind, wie wir eigentlich von Gott gedacht waren. Also der erste Gedanke über den Menschen, den man christlich sagen muss, ist, wir sind von Gott gewollt und gerufen und geschaffen. Sein heißt nicht einfach vorhanden sein, sondern sein heißt gewollt sein. Das ist schon mal ein Gedanke für sich. Und dann kam als zweiter der Gedanke, dieser Mensch hat von Anfang an auf diese Zusage und auf dieses Geschenk Gottes mit Misstrauen reagiert und hat deswegen seine ursprüngliche Gestalt verloren. So dass tatsächlich der Mensch, Pascal hat das so gesagt, in einem Elend steht, der seine verlorene Größe sichtbar macht und in einem Elend, dessen Größe eben auch nochmal die Größe des ursprünglichen Berufenseins ausdrückt. Und Christen glauben nun, dass hier jetzt jemand, die zweite Person der Gottheit, Menschennatur angenommen hat, um uns von Neuem zu zeigen, was Menschsein eigentlich heißt.
Und jetzt waren wir beim letzten Mal, als wir hier über den Anfang, die ersten Abschnitte der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes gesprochen haben. Professor Splett, waren wir auch bei Atheisten zum Beispiel. Und jetzt stelle ich mir vor, ich höre Sie so sprechen und dann frage ich Sie, ja, aber woher wissen Sie denn das, Sie als Christ, woher wissen Sie, dass Ihr Sein gewollt sein ist, dass das auf Gott hingeordnet ist, dass das auf eine Beziehung mit diesem Gott aus ist?
Eben, das ist hier schon uns gesagt worden, der Fachausdruck heißt Offenbarung, also dass der Mensch von sich aus auf diese Idee jedenfalls nicht zwingend nicht kommen kann. Auf der anderen Seite sollte man auch den Atheisten erst einmal fragen und sagen, dass es eigentlich zum Menschen dieser Gottesbezug von Anfang an gehört hat. Soweit wie wir da zurückgreifen können, werden irgendwelche höheren Mächte angerufen. Und zwar nicht bloß im Sinn, dass man arm und elend ist und Hilfe braucht, sondern auch im Sinn dessen der Dankbarkeit, dass man sagt, von woher darf ich überhaupt leben oder bin ich da, dass das hier mit begegnet. Und von dort her gehört das in diese Offenbarung jetzt der biblischen Tradition hinein, in der ja auch Jesus von Nazareth steht, dass hier gesagt wird, der erste Glaubensartikel, um es mal so auszudrücken, heißt nicht, wir sind aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt durch Zufall, sondern wir sind geschaffen und gewollt. Das heißt nämlich schaffen. Schaffen heißt, dass wir nicht durch Zufall da sind, sondern dass wir gewollt da sind. Leider haben das auch die Christen in der Neuzeit ziemlich vergessen, diesen ersten Glaubensartikel, und haben sich immer gleich schon mit Moral oder dergleichen oder mit der Erlösung befasst, vor allem mit der Erlösung von der Schuld. Aber zunächst mal dieser Gedanke, dass wir überhaupt da sein sollen, dass sein gewollt sein heißt. Das ist eigentlich der erste Gedanke. Und das zeigt sich, das würde ich auch als Frage an Atheisten stellen eben, das zeigt sich meiner Überzeugung nach am deutlichsten in dem, was Kant den kategorischen Imperativ genannt hat. Das heißt, dass wir in uns eine Stimme hören. Es ist keine Stimme. Heidegger hat gesagt, sie spricht im Modus des Schweigens, die uns auffordert, gut zu sein. Man hat also so gesagt, mit der Achsenzeit, so hat das Jaspers genannt, zwischen 800 und 200 vor Christus, da gibt es die Propheten, es gibt die Philosophie, die in Griechenland entsteht, und solche Positionen, in denen gesagt wird, was den Menschen ausmacht, ist, sagen wir es doch ganz knapp, die sogenannte goldene Regel. Das heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, als einen Grundsatz des Lebens, als ein Du sollst, als ein erfahrenes Du sollst. Im Theoretischen erfahren wir so etwas, dass man sagt, man kann nicht zugleich etwas sagen und es in demselben Moment und unter derselben Rücksicht widerrufen. Ich kann nicht sagen, wir unterhalten uns jetzt hier über Fides et Ratio oder ob wir unterhalten uns jetzt hier über die Enzyklik, die, über die, diesen Text Kirche in der Welt, und wir unterhalten uns nicht darüber. Nein, wir unterhalten uns. Also im Theoretischen gibt es eine solche Klarstellung, ohne die kein Denken geht. Und so gibt es in der Praxis diese Gedanke, dass man gut sein soll. Die Frage ist, wo kommt das her? Und da wird gesagt, das liegt nun hier vor. Allerdings muss ich gleich sagen, habe ich tatsächlich ein Stück Problem damit, und das kann ich auch anderen nachfühlen, dass das in erster Linie übrigens auch in unserem Text hier zuerst gleich erscheint unter dem Gedanken, dass hier erlöst wird, gesühnt wird. Da ist vom Opferlamm die Rede, dass sein Blut vergießt oder so etwas. Ich meine, dass das schon eine Verkürzung ist, die ich sehr verständlich finde, aber die man auch diskutieren sollte. Sind wir wirklich in erster Linie, geschieht diese Erscheinung des neuen Menschen, des wahren Menschen, wie die Christen glauben, geschieht das als Antwort auf eine Schuld und einen Abfall? Oder wäre es nicht richtiger zu sagen, warum überhaupt die Schöpfung und Welt? Und da hat einer der großen Theologen des ausgehenden Mittelalters gesagt, die ganze Schöpfung gibt es, damit Menschwerdung geschehen kann. Und diesem Gedanken möchte ich eigentlich auch folgen. Man könnte das vielleicht an Leute daraus heranführen, dass man sagt, in allen Religionen geht es eigentlich immer wieder ganz zentral um Hochzeit. Um was ist jetzt Hochzeit? Hochzeit ist selbst in Kulturen, wo wir Polygamie haben, derart, dass der volle Hochzeitsritus eigentlich nur einmal vollzogen wird und sonst etwas reduziert erscheint. Und der volle Hochzeitsritus besteht immer darin, dass gesagt wird, Hochzeit von Himmel und Erde, von Schöpfer und Geschöpf. In der Regel ist es so, dass der Himmel vom Mann dann gespielt oder vertreten wird. Das ist männlich, das ist der Himmel, und die Erde ist das Weibliche. In Ägypten ist es andersherum. Aber diese Verbindung von Himmel und Erde, die Verbindung dieser beiden, das ist das ganz Zentrale. Und weil das in allen diesen Religionen auftaucht, ist es, behaupte ich, auch der Kern der christlichen Botschaft. Und das wird in der Ostkirche deutlicher als bei uns im Westen. Im Westen haben die Menschen immer das Kreuz im Blick. Die Protestanten sogar noch mal stärker fast als Ostern den Karfreitag, die Katholiken Ostern. Aber die Ostkirche sagt, die eigentliche Hochzeit von Himmel und Erde ist in der Menschwerdung, der Fachausdruck heißt Inkarnation, das heißt wörtlich Fleischwerdung der zweiten Person der Gottheit vollzogen. Also diese Verschmelzung, die hier geschieht und damit den Menschen hineinnimmt ins Göttliche, als indem das Menschliche vom Göttlichen angenommen wird. Und dass sich damit zeigt, dass jetzt alle Menschen, Brüder und Schwestern, so sagen die Christen, Brüder und Schwestern dieses Mannes in Nazareth sind, in dem jetzt sichtbar wird, warum überhaupt Schöpfung überhaupt ist, warum wir Menschen da sind, warum wir das sind, was wir sind, mit unserer Freiheit, die wir haben, um lieben zu können und dergleichen. Und dass das Ganze dann obendrein einen zusätzlichen Schmerz und eine Verfinsterung dadurch bekommt, dass tatsächlich die Menschen von Anfang an dieses Angebot Gottes abgewiesen haben, sodass aus dieser Hochzeit von Himmel und Erde, habe ich meinen Studenten immer gesagt, von Anfang an eine Bluthochzeit wird. Aber es handelt sich nicht bloß um eine Reparatur von Fehlern, sondern das ist das eigentlich Gewollte.
Auch wenn wir jetzt damit ein bisschen vom Text so ein klein bisschen abweichen, beziehungsweise ihn in einer anderen Hinsicht lesen, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, da geht's einfach nicht anders. Der Einwand könnte jetzt lauten, Professor Splettner, da hätten wir auch gleich Hochzeit feiern können. Also da hätten wir richtig gleich Hochzeit feiern können, ohne die Gefahr einer Bluthochzeit. Warum muss es denn dann dieses, also das ganze Elend hätten wir uns sparen können?
So ist es. Wir haben es uns halt nicht gespart. Und keiner von uns hat sich gespart. Also wenn die Leute dann immer auf Adam und Eva schimpfen, das sind ja jetzt mythische Bilder, aber irgendwie hat es ja angefangen, dann habe ich schon immer gesagt, wenn Adam und Eva Ja gesagt hätten und nicht sich Gott versagt hätten, dann hätte das nichts garantiert für uns, denn jeder von uns müsste dieses Ja zu Gott wieder neu sprechen. Es ist so, nachdem die Nein gesprochen haben, ist dann der Schaden für alle da. Aber wenn sie Ja gesagt hätten, ist ohne unser von uns wieder gesprochenes Ja das Ja nicht da. Wer weiß, ob jeder von uns Ja gesagt hätte oder nicht eher Nein.